jemand erzählt, wie jemand vom Tellerwäscher zum Millionär geworden ist. Wie aber gehen wir mit dem um, wenn die Lebensgeschichte vielleicht in umgekehrter Art und Weise ist? Vom Millionär zum Tellerwäscher. Wie war es echt für die Frau vom Hiob, vom bekannten Fürst, mitzuerleben, wie ihr ganzes bisherige Leben an die Wand gefahren wird? Ja, ihr Mann hat alles verloren, Geld, Besitz, Kind, Zukunft, Gesundheit, Ansehen. Und alles hat sie müssen mit anschauen, miterleben. Sie ist mitgegangen, aber auch mitgefangen. Eine Hiobsbotschaft jagt den anderen an. Im Hiob seine Viecher sterben. Finden metzelt seine Kinder oben runter. Er sitzt mit einer schrecklichen Krankheit, mit schrecklichen Geschwüren da, so dass man nicht mehr mit ihm zusammen sein will. Man schickt ihn in Quarantäne außerhalb vom Ort, wo man nehmen kann, auf einen Schutthaufen, in einen Eschenhaufen hineinhocken. Da sitzt er auf dem Misthaufen von seinem Leben oder auf dem Scherbenhaufen von seinem Leben. Nachdem, dass der Teufel die Echtheit von seinem Glauben bei Gott in Frage gestellt hat, ist ihm zuerst Besitz und die Familie genommen worden. Und wo der Hiob sich immer noch an Gott gegeben hat, ist ihm auch seine Gesundheit, alles, was sein Leben ausgemacht hat, genommen worden, bis auf sein nacktes Leben. Der Teufel hat sich gedacht, dass es auch bei mir Hiob nicht anders wird sein, wie bei einem Grossteil der Menschen, wenn es ihnen schlecht geht, so sagen sie Gott Tschüss und schauen selber für ihr Glück. Übrigens, genau das hat die Frau vom Hiob, am Hiob geraten oder wenigstens gefragt, wo ist immer noch so fromm sein? Sag doch dem Gott Ciao und leb dein Leben. Der Widersacher hat gedacht, wenn ein Mensch alles verliert, dann wird er seinen Gott lügnen und Gott den Rücken zukehren. Der Hiob lehrt uns etwas anderes. Geschwister, die wir manchmal hören von der HMK vor ein paar Wochen, von der Karmelmission. Oder manchmal von Geschwister, die im KZ waren, lehren uns, dass es auch einen anderen Weg geht. Ein schwer erprobter Weg, sich dennoch trotzdem an Christus zu heben, weil er uns bei sich hebt. Wir haben den Bibeltext schon gehört. Mit dem bekannten Vers haben wir von Gott nicht das Gute empfangen, sollen wir auch nicht denn das Böse annehmen. Ich möchte heute Morgen mit euch ein bisschen darüber nachdenken, im ersten Punkt, wenn das Umfeld mitleidet. Der Hiob war direkt betroffen, aber seine Frau hat mitgelitten, ist mitgegangen. Und es passiert etwas in dieser Beziehung zwischen diesen zwei. Und wenn ich heute Morgen ein bisschen über Beziehung rede, zwischen Mann und Frau, glaube ich, darf es auch gut angewendet werden auf viele Beziehungen, die uns näher sind, gerade auch in jeder Gemeinde. Was heisst es, wenn Geschwister leiden und wir mitleiden? Was heisst es, wenn wir reagieren auf jemanden, wo ihm leid ist? Ich möchte mit dem ein bisschen mit euch über das nachdenken. Wenn das Umfeld mitleidet, Angehörige als Mitleidende, aber manchmal auch als Mitprägende. Solche, die in der Situation mitprägen, wie es einem gegenüber geht, der in dem Scherbenhaufen sitzt. Zur Prüfung vom Glauben durch die Machenschaften vom Satan kommt eine weitere grosse Prüfung dazu. Nämlich das Verhalten von seiner Frau. Ich will nicht Gottes Wort kleiner machen oder verändern, aber ich glaube, es darf auch umgekehrt gehört werden. Manchmal passiert auch eine Prüfung in unserem Leben durch einen Ehemann, für eine Ehefrau, durch ein Mitgeschwister in einer Gemeinde oder einen Nachbar und so weiter und so fort. Also es geht heute nicht einfach um die bösen Frauen, die den lieben Mann nicht zu leid tun. Das wäre zu kurz gedacht und zu kurz gehört. Aber hier werden wir mit hineingenommen in diese Situation. Sie ist ihm der nächste Mensch gewesen, dem Hiob. Sie hätte ihm eine gute Lebensgefährtin sein, eine treue Mutter, vielleicht eine tüchtige Hausfrau, Ehefrau, aber auf dem Abschnitt von seinem Glaubensweg nicht eine grosse Hilfe. Klar, nicht nur der Hiob war von seinem Leid betroffen gewesen. Auch sie hat ihr Kind verloren. Auf einen Schlag war sie nicht mehr die angesehene Millionärsgattin gewesen. Von einem Tag nicht mehr all die Freiheit und Vorzüge, Frau von einem Fürst zu sein. Ihre Familie, keine mehr. Sie selber, ihre Mann, keine Vorzeigeperson mehr. Keine Vorzeigefamilie mehr, wo man hätte können sagen, schau mal, wie es die selber haben. Vielleicht ist ihr Gespräch mit dem Hiob ein bisschen ähnlich gegangen, wie es wir manchmal führen miteinander, wenn bei jemandem das Leben oder ein Teil vom Leben Bach abgeht. Kennen wir nicht so Sätze vom Sagen und vom Hören, wie hättest du nicht sollen. Hättest halt besser müssen aufpassen, hättest halt müssen Schutzmauern machen, dass die Pfinde nicht kommen. Hättest vielleicht ein bisschen mehr müssen beten, ein Opfer mehr bringen. Hiob hättest du denn nicht können und sollen. Ich hatte es ja vielleicht sogar gesagt. Hättest du nicht besser können vorsorgen, besser organisieren, besser delegieren. Das hätte dir vielleicht sogar mehr geholfen, wie dies immer während der Bette zu deinem Gott. Sie haben vielleicht ähnliche Gespräche geführt, wie heute auch Menschen miteinander führen, wo eins in der Not ist und das andere sagt, hättest du halt sollen. Wenn ein Geschäft Konkurs geht, wenn sich Probleme in einer Ehe, in einer Familie, sonst im Leben zeigen, hättest du halt sollen. Und im Kapitel 2, Vers 9 fragen sie, willst du noch an deinem Gott festheben? Bist du noch fromm? Und hier kommt eigentlich das schöne Wort fromm, wo mir gefällt, dass das Ungeteilte kommt, so wie wir es manchmal hören in unserer Zeit. Vielleicht auch am heutigen Sonntag nach der Abstimmung. Fromm als ein Schimpfwort. Willst du noch so fromm sein? Gott hat es doch nicht verdient, nachdem dass er dir das so dreckig macht. Gott hat es gar nicht verdient, dass du zu ihm hebst. Gott hat es doch so dreckig gemacht. Heb dich doch nicht einem fest. Wir bekommen nicht so viele Informationen von dieser Frau, vom Hiob. Sie erscheint nur hier, nachher im ganzen Buch nicht mehr. Darum ist es vielleicht gut, wenn wir vorsichtig sind, mit diesen Worten umzugehen, mit diesen wenigen Worten in der Krise umzugehen. Nicht zu viel ihnen zu lesen oder rauszulesen. Aber sicherlich ist so menschlich, so verständlich oder so unverständlich uns ihre Reaktion erscheint, für den Hiob wird es eine grosse Herausforderung gewesen sein. Eine Prüfung. Der Hiob verliert die Achtung von seiner eigenen Frau. Oder die eigene Frau verliert Achtung vor ihrem eigenen Mann. Sie verachtet ihn, statt dass sie ihm Gehilfin ist, wie es von der Schöpfung her denkt ist. Er hilf sie. Jetzt, trotzdem Gottes Vertrauen, stachelt sie ihn an, statt sein Vertrauen zu Gott zu fördern oder zu fordern oder zu unterstützen. Wie hintergangen, wie verletzt ist der Hiob gewesen. Seine Frau sagt ihm buchstäblich auf den Buchstaben exakt das, was der Teufel bei Gott gesagt hat und was der Teufel will erreichen. Sag Gott Tschüss. Ohne es zu ahnen, ist sie Sprachrohr geworden vom Find. Ich möchte mit euch ein paar Gedanken teilen, die nicht bis ins Letzte Ausgriff sind. Aber wir möchten mit euch heute Morgen teilen über das Unterwegs von diesen zwei Leuten, die sich anwenden lassen auf eine Ehe, aber ich glaube ebenso auf ein Miteinander hier als Geschwister in einer Gemeinde. Ein erster Gedanke: Wo die Achtung vor dem Ehepartner verschwindet, wird auch noch so eine gute, gut gemeinte Hilfe häufig zu einem falschen Ziel führen. Wenn die Achtung verloren geht. Ich glaube, es darf auch weiter verstanden werden, wo die Achtung vor den Glaubensgeschwistern, vor dem konkreten Brüder in Jesus, vor der konkreten Schwester in Jesus, wenn dort Achtung verloren geht, wird noch so gut gemeinte Hilfe wohl zum falschen Ziel führen. Ohne, dass man es wendet. Und manchmal vielleicht sogar ohne, dass man es merkt. Ehepaar, Glaubensgeschwister, die müssen nicht alles gut heissen vom anderen. Sonst wären wir uniformiert. Sind wir nicht, schaut euch um. Aber wo die Achtung verloren geht, dort wird es schwierig. Wir sollen die Achtung voreinander oder die Liebe zueinander behüten wie unsere Augäpfel. Ihr wisst, wie das ist, wenn ein Staub oder ein Sandkörnchen in die Augen kommt, aber wie kann ihm das plagen? Behüten wie der Augäpfel. Wenn nur ein Wimpern kommt, ist der gute Moment fast dahin. Achte doch mal drauf, ob du deinen Ehepartner, den du einen hast, oder ob du dein Geschwisterte noch achtest, wie du über ihn oder sie denkst, über ihn oder sie redest, wenn er gerade nicht da ist oder wenn ihm ein Fehler passiert. Ich habe den Wunsch in meinem Leben, dass meine Ehefrau mein Leben lang auch ein guter Freund, eine gute Freundin ist. Darum will ich mein Gegenüber, mein Ehepartner, immer nicht nur als Ehepartner behandeln, sondern als Freund, wie einen guten, wie einen besten Freund. Manchmal klingt es nicht, aber zumindest ist die Absicht da. Mitbetroffene, Familienangehörige können in einer Krise innen Stärke sein, aber auch Schwäche. Oft ist es Gegenüber direkt betroffen und die anderen aber eben auch nicht unbeteiligt. Es spielen sich gegenseitige Verhaltensweisen ein. Wenn der eine so tut, tut der andere gang anders. Man reagiert und agiert. Wie bei einem Mobile. Ich habe diese Woche gefragt im Chat, ich habe kein Mobile bekommen, ich habe selber auch keins. Aber ich möchte euch das Bild vom Mobile vor Augen führen. Für die schon lange es mehr gesehen haben. Das ist so ein Ding, das verstaubt, wenn man es aufhängt. Ein Mobile, wenn man am einen Ort zieht, müssen sich alle anderen Teile neu orientieren. So bräuchte auch die Frau Hiob selber Hilfe. Ich komme nochmal zu dem Bild. Sie ist ohnmächtig und ihre Ohnmacht wird zur Macht dem Hiob gegenüber. Ohnmacht ist oft verdeckte Macht. Das gilt wohl in Ehebeziehungen, aber auch in der Gemeinde. Ohnmacht, das Gefühl, ich kann nichts machen, wird häufig auch zum Druckmittel in einer Beziehung, im Miteinander. Ohnmacht ist oft verdeckte Macht. Für viele Erkrankungen, auch psychische Erkrankungen, gibt es heute Hilfsangebote von Fachpersonen, von Fachstellen. Ich mache sonst nicht Werbung für die UPD. Wo ist es da? Hier nochmal. Aber da habe ich auch gewusst, dass sie eine Homepage haben, wo das so ausgeschrieben ist. Hilfe nicht nur für direkt Betroffene, sondern auch fürs Umfeld, für die Ehepartner, für Kinder und so weiter. Nehmen wir so Hilfsangebote an, auch wenn wir mit betroffen sind. Vielleicht für uns ganz persönlich oder als Rat für jemanden, den wir kennen. Es bleibt eine Herausforderung, auch zu fragen, wie kann ich denn den Glauben von meinem Gegenüber fördern? Die Frau vom Hiob hat sie in dem Moment nicht können. Und ich möchte anfangen, bevor die Krise da ist. Man soll in ruhigen Zeiten das einüben, was in der Krise soll verheben. Ich kann nicht in der Krise etwas Neues einüben. Dann geht es ums Überleben. Und dann ist es manchmal gut, wenn man ein bisschen nach Schema leben kann und nach einem Rhythmus leben kann. Aber wenn ich eine Vorstellung habe, was in der Krise, wenn ich in der Krise mit meinem Gegenüber umgehen will, so hilft es, wenn ich es vorher einübe. Vieles, auch in Beziehungen, lebt in einem System, wie bei einem Spinnennetz. Die haben jetzt eine Jahreszeit, die schönen Spinnennetze irgendwo an einer Hecke, wo es Tau dran hat. Es ist fast das Gleiche wie beim Mobile. Wenn man einen Ort vorsichtig zieht, bewegt sich alles. Wie wär's, wenn du mal als Ehefrau, als Ehemann in bestimmten Situationen, wo gängliche sind, wo es manchmal auch ein bisschen riebt oder funkt, einmal anders reagierst. Wenn du bis jetzt immer beleidigt in einer schwierigen Situation aus dem Garten bist zum Schmollen, oder andere müssen dir hinterherlaufen. Wie wär's, wenn du mal anders verhalten würdest? Dann muss der andere dir auch nicht mehr hinterherlaufen. Er muss sich neu orientieren. Man muss sich wiederfinden. Und zuletzt vielleicht noch zum System. Wenn eins nicht mitkommt, gilt vielleicht besonders für Ehepaare. Aber ich glaube, es gilt auch für Geschwister im Miteinander, die ein bisschen enger verbunden sind. Wenn ein Ehepartner nicht mitkommt, zum Hilfe suchen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, dann geht euren Weg, den Gott für euch bereit hat. Der Hiob geht seinen Weg, auch wenn es ein einsamer Weg ist in der Beziehung zu seiner Frau. Er wird sogar noch einsamer, gerade aus dem Grund heraus. Wenn Not da ist und der eine, der keine Hilfe will suchen, dann such du für dich Hilfe. Dann muss sogar der andere Hilfe holen. Das haben wir einmal einander versprochen. Das ist keine Ermutigung für mutwillige Alleingänge. Einfach, dass wir uns richtig verstehen. Es geht nicht darum, ich mache jetzt einfach, was ich will. Aber in diesen Momenten, zu sagen, wenn der andere nicht hilft, der suchen oder nicht kann suchen oder nicht sucht, ob er kann oder will, dann suche ich Hilfe. Und wenn sich ein Teil in dem Mobile anfängt zu verändern, müssen sich auch die anderen Teile neu orientieren. Ihr wisst, wie das ist. Männer klagen gegen sich, können die Frauen nicht verändern und Frauen klagen gegen sich, können die Männer nicht verändern. Das stimmt schon. Aber wenn sich die Frau verändert, muss sich der Mann. Und umgekehrt. Die Frage ist manchmal, wie schnell. Das tue ich hier nicht beantworten. Merken wir, die Berufung, die Achtung voreinander zu haben und einander zur Hilfe zu sein, dass gerade das war nicht bei dieser Frau vom Hiob. Es ist deine Berufung, wenn du geheiratet bist, deinen Ehepartner zu ehren, zu lieben. Und es ist dein Auftrag in der Beziehung vom Glauben, dein Geschwister, die Ehre und zu lieben. Und wir merken, Liebe ist nicht immer ein Gefühl. Und Liebe hat nicht ein Ablaufdatum. Einfach zur Beruhigung, die Spaghetti waren nicht bei uns im Schaft. Auch nicht hier im Haus, es ist ein Bild aus dem Internet. Nicht, dass er innerlich denkt, ihr müsst morgen die Küche aufräumen. Aber Liebe hat kein Ablaufdatum. Liebe ist eine neue Wirklichkeit von Jesus her, die unser Leben ausfüllen will. Liebe zu Christus, Liebe zum Glaubensgeschwisterte hat kein Ablaufdatum. Und so schnell ich das gesagt habe, so herausfordernd empfinde ich das immer wieder zu leben. Ein zweiter Gedanke für die Morgen. heute Morgen. Darf Gott uns geben, was uns nicht glücklich macht? Ist die Bibel das Handbuch zum Glücklichsein? Der Hiob ist eine Einladung an Gott, als Gott und König festzuheben. Ich lese einen Abschnitt vom Spurgeon, von seiner Predigt. Ich finde ihn auch abgedruckt, aber ich lese neu. Zu der Frage, ob Gott uns darf geben, was wir gern haben und auch das, was wir nicht gern haben. Es gibt keine Lehre, die von Weltmenschen, ich glaube auch für uns, mehr gehasst wird. Keine Wahrheit, die wie ein Fußball hin und her getreten wird, wie die großartige, Verwunderung weckende, aber allgewissenste Lehre von der Souveränität des unendlichen Herrn. Die Menschen erlauben es Gott, überall zu sein, nur nicht auf seinem Thron. Menschen lassen Gott gerne in der Werkstatt die Sterne und die Welten formen. Er mag gern auch im Armenhaus seine reichen Gaben verteilen. Sie erlauben ihm, die ganze Erde zu tragen und die Säulen aufrecht zu erhalten oder die Wogen des Meeres zu beherrschen. Wenn sich Gott aber auf den Thron sitzt, knirschen seine Geschöpfe mit den Zähnen, und wenn wir einen auf seinen Thron sitzenden Gott verkündigen, der das Recht hat, mit den Seinen zu verfahren, wie er will, dann beginnt man zu zischen und zu verwünschen. Dann hat man keine Ohren mehr für unsere Botschaft, denn ein Gott auf seinem Thron ist nicht ein Gott nach unserem Geschmack. Wir Menschen hätten es lieber, wenn Gott uns jeden Tag nur das Willkommen schickt. Als Mensch, wo wir gesündigt haben im Paradies, wo wir alles haben wollen haben, wie Gott ist, hat Gott aufgrund von unserer Schuld Folgen verhängt. Schmerzen, Krankheit, Mühsal, Enttäuschung, der Tod. Vergegenwärtigen wir uns, wer hat ein Böse den Raum gegeben? Ist es Gott gewesen oder sind es wir Menschen gewesen? Wir müssen gar bekennen, dass es Gottes Gnade ist, die übergross ist, dass wir nicht sofort alle Folgen müssen tragen, nämlich den lieblichen Tod. Ist das Evangelium von Gott in die Welt gesandt als Leitfaden zum Glücklichsein? Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir nach dem leben, wo Gott sagt, es schenkt uns das Leben, wo wir dafür bestimmt sind, wo im tiefsten Leben gibt, wo das Wort Leben verdient. Aber es ist nicht eine Anleitung zum Glücklichsein. Die Bibel ist nicht das Handbuch, das mich lehrt, wenn ich es am besten habe und mich am besten fühle. Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um Sünder glücklich zu machen, sondern um Sünder zu erlösen, zu befreien. Dass Gott bis im Handeln an ein gutes Ende, an die Erlösung von uns denkt, ist Ausdruck von seiner Gnade, von seinem freien Willen. Gott hätte nicht müssen. Wir können bei Gott nichts einfordern. Er ist Gott und wir nicht. Aber er hat uns nicht nur das Schöne gegeben, sondern das Beste, sein Sohn Jesus Christus. Er hat das Beste gegeben. Und darum sind wir angehalten, nicht mit unseren Forderungen nur zum Glücklichsein zu ihm zu kommen, sondern auch dann auszuhalten, wenn man das Beste bekommt und sich so ganz anders anfühlt. Oder manchmal Fragen haben, wie das jetzt zusammenpasst, dass er für uns sorgt. Ich habe ganz viele so Fragen, liebe Geschwister, wo ich manchmal das, was ich erlebe, nicht zusammenbringe mit dem, was ich lese. Aber ich habe mich mal entschieden, dem mehr Glauben zu schenken, wo ich lese von Gottes Wort her, wie dem, wo ich Erfahrungen habe, dem, wo ich manchmal gerade drinnen bin, dem, wo ich sehe. Ich will deinem Wort mehr Vertrauen schenken, wie das Gefühl, das ich habe. Wir sind nicht die, die unzufrieden sein mit Gottes Handeln, sondern sind eingeladen zu fragen, warum überhaupt, Gott, nimmst du mich an? Warum überhaupt, Gott, hast du deinen Sohn geschickt? Ich hätte so ganz anders verdient. Warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch ein Fremder bin? So hat Trut im Alten Testament Gott geantwortet. Der Hiob bekennt, im Kapitel 2, Vers 10, haben wir das Gute empfangen, sollen wir das Böse nicht auch annehmen. Das ist so ein Satz, der es mir deucht, der ist so schnell gesagt und so schwierig zu leben. Und doch wird ich von ihm hören. Wir sündigen nicht, wenn wir mit dem Hiob bekennen, wenn wir mit dem Hiob bekennen, auch das Böse, das Schmerzliche, das Widerwärtige in unserem Leben, lädt Gott zu oder noch zugespitzter, vielleicht schickt es sogar Gott. Gott lädt es zu. Der Herr tötet, macht lebendig, er zerschlägt, er heilt, 5. Mose 32. Mit dieser Antwort widerlegt der Hiob ein zweites Mal die Lüge vom Satan über sein Leben und sagt Gott nicht Tschüss, sondern er bleibt bei Gott. Hiob dient nicht dem Gott, weil es ihm gut gegangen ist, sondern er dient Gott, weil Gott Gott ist. Und das fordert mich raus. Vielleicht stehst du in einer besonderen, schwierigen Situation und fragst, wie lange geht es noch? Wie lange, Herr? Oder warum lässt Gott mich in dieser Situation? Warum lässt er mich an diesem schwierigen Moment stehen? Warum wendet Gott meine Not nicht? Ich habe doch keine schnelle Antwort. Aber wenn ich das Buch vom Hiob hineinschaue, ist es vielleicht das, dass unser Glaube sich als echt soll erweisen und an Tiefe gewinnen. Und vielleicht, dass du dich an Gott klammerst oder dich dennoch von Gott tragen lässt. Ich weiss nicht, wenn ihr das habt mit tragen lassen. Ich bin ein bisschen aus dem Alter und aus der Größe rausgewachsen, wo man mitreizt ist. Aber beim sich tragen lassen, da gibt es ja die Momente, wo sich Kinder ganz gern tragen lassen von Mutter oder Vater und sich einhängen wie so ein Faultier am Baum und sich tragen lassen. Und dann gibt es die anderen Momente, wo Kind gerade eigentlich etwas anderes wittet. Noch draussen bleiben, wenn alle draussen spielen und man muss ins Bett. Und der Vater oder die Mutter dreht sie rein. Könnt ihr vorstellen, wie das Kind Freude hat? Seine Freude geht in die Füße, aus Zablet, und vielleicht krebelt es auch, ich weiß es nicht. Und so stelle ich mir manchmal den Moment vor, wenn ich mich dennoch von Gott tragen soll, auch wenn ich manchmal am Zablen bin, am Krebeln bin, am Geissen bin, lade ich dennoch von Gott tragen, wo die, wenn ein liebender Vater, wenn eine liebende Mutter treibt, bis der Sturm vorbei ist. Dem Satan ist darum gegangen, dass der Hiob seinen Glauben aufgibt. Gott ist darum gegangen, dass der Glaube vom Hiob stärker ist als die Anfindung vom Widersacher. Dass es verhebt, was der Hiob glaubt. Hiobs Freunde sind gekommen, sind zu ihm gehöckelt, haben 7 Wochen lang oder 7 Tage, jetzt weiss ich es gerade nicht mehr. 7 Tage, glaube ich, haben sie nichts gesagt. 7 Wochen wäre doch lang zum Schweigen. Sie zu ihm, Freundschaften sollen sich bewähren, wenn Not da ist. Lasst uns für solche da sein, die in den Scherben hocken. Weitere Hilfe hat der Hiob von seinen Freunden nicht bekommen. Wir kommen dann noch ein bisschen zu diesen Freunden im Verlauf der Zeit. Sie haben nicht wirklich können trösten. Sie haben bei ihm können sein und glaubt, das können auch wir. Aber den Trost, den der Hiob braucht hat, haben sie ihm nicht können geben. Ich weiss nicht, ob ihr es besser könnt. Eins haben wir mehr wie der Hiob. Wir haben Christus schon kennengelernt und gesehen. Christus ist ein Tröster. Ich will mit euch über den Hiob rausschauen, über seine Freunde aus auf den, der grösser ist. Denkt an Christus. Dass ihr in eurem Mut nicht matt werdet. und den Mut nicht sinken lassen. Hebräer 12.